Hallo bei Arte Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Willkommen bei Arte Reloaded, Strafrechtsbegriffe von A bis Z, Quä wie Quasi-Kausalität. Heute haben wir wieder einen Fall mitgebracht. Da geht es um Anna und Bernhard, die sind Pflegeeltern der 12-jährigen Paula. Die Anna hat bis vor einigen Jahren regelmäßig Drogen konsumiert und befindet sich derzeit in einer Substitutionsbehandlung, also bekommt Medikamente, die die Drogen substituieren, also ersetzen sollen. Diese Substitutionsmittel bewahrt sie normalerweise in einer Garage einige Minuten von der Wohnung entfernt auf, manchmal jedoch auch bei den Medikamenten im Badezimmer. Eines Tages hat dann die Paula, also das Pflegekind von Anna und Bernhard, starke Kopfschmerzen. Sie ruft deshalb Anna an, die meint, die Paula soll doch einfach Schmerzmittel nehmen, und die Paula geht dann zu den Medikamenten im Badezimmer, nimmt jedoch irrtümlich die Substitutionsmittel ein. Als der Bernhard dann nach Hause kommt, sieht er, dass es der Paula sehr schlecht geht, und aufgrund der Symptome erkennt er, dass sie wohl zu viel von den Substitutionsmitteln genommen hat und glaubt auch, dass sie sterben wird. Er unternimmt jedoch nichts, um ihr zu helfen. Die Paula stirbt dann auch tatsächlich, und etwas später im Verfahren stellt dann eine Sachverständige fest, dass die Paula überlebt hätte, wenn der Bernhard Erste Hilfe geleistet und die Rettung gerufen hätte. Dieser Fall, der basiert auf einem realen Fall, der in Hamburg passiert ist, er ist leicht abgewandelt. Wenn Sie sich mit dem Fall genauer auseinandersetzen wollen, dann empfehlen wir Ihnen den Podcast Mordlust in der Folge Nummer 172. Eine schreckliche Familie oder so ähnlich, da geht es um diesen Fall sehr genau.
Ja, also wir haben uns getraut, so einen Fall zu stehlen, und konzentrieren uns in dieser Folge aber allein auf die Strafbarkeit von Bernhard. Warum? Die Strafbarkeit von Anna, die ja die Medikamente, also ihre Substitutionsmedikamente, unsachgemäß gelagert hat, die haben jetzt mit Quasi-Kausalität, die eine Frage der Unterlassungsstrafbarkeit ist, nämlich nichts zu tun. Das, natürlich ist sie auch kausal und objektive Sorgfaltswidrigkeit, aber durch ein Tun. Und am Begriff Quasi-Kausalität haben sie natürlich bereits erkannt, es geht hier um ein Unterlassungsdelikt. Und es geht uns daher um den Bernhard. Der Bernhard, Pflegevater der Paula, wird nicht aktiv, sondern bleibt untätig gegenüber seiner Pflegetochter. Und es ist daher Strafbarkeit wegen Begehung durch Unterlassen zu prüfen.
Ja, weil der Bernhard ja schon glaubt, dass die Paula sterben wird, ist an eine Strafbarkeit wegen Mord durch Unterlassen zu denken. Paragraph 75, also der Mord, verlangt zwar ein aktives Tun, wer einen anderen tötet. Allerdings erstreckt Paragraph 2 StGB, also eine Bestimmung aus dem allgemeinen Teil 1, die Strafbarkeit bei bestimmten Delikten, die eigentlich ein aktives Tun verlangen, auf die Begehung durch Unterlassen. Und zwar bei Erfolgsdelikten, also Delikte, die einen Erfolg voraussetzen, und dazu gehört Paragraph 75, also der Mord. Zusätzlich zu den objektiven Tatbestandsmerkmalen des Paragraph 75 Strafgesetzbuch müssen daher hier auch die Voraussetzungen des Paragraph 2 Strafgesetzbuch gegeben sein. Dazu gehört einerseits die Garantenstellung. Was das ist, dazu gibt es bereits eine Folge des A bis Z der Strafrechtsbegriffe G wie Garantenstellung. Hier ist Bernhard als Pflegeelternteil nach der Rechtsprechung Garant aufgrund freiwilliger Pflichtenübernahme. Und in unserem Fall unterlässt Bernhard, also ein Garant, auch die gebotene Hilfe, und der Tod der Paula, also der Erfolg des Mordes, der tritt auch ein.
Ja, und wir haben ein Erfolgsdelikt, Paragraph 75. Ein Erfolgsdelikt begangen nach unter den Voraussetzungen des Paragraph 2 durch Unterlassung. Erfolgsdelikte haben die Eigenheit, dass der Erfolg und die Tathandlung unter einer Verknüpfung stehen müssen. Und diese Verknüpfung nennt man die objektive Zurechnung. Und die Kausalität ist dieser erste Schritt der Zurechnung, der objektiven Zurechnung. Die Kausalität bedeutet, der Erfolg muss sozusagen tatsächlich eine Wirkung, eine Folge der Tathandlung sein. Der zweite Teil der objektiven Zurechnung nennt man dann normativer Zurechnung. Das ist eine wertungsmäßige Stufe. Die bleibt aber jetzt außer Acht. Wir kümmern uns um die für jedes Erfolgsdelikt zu prüfende Kausalität. Meistens ist das übrigens in den Fällen relativ einfach. Wenn Sie nämlich ein Handlungsdelikt, gehen wir kurz weg von dem Unterlassungsdelikt, ein Handlungsdelikt vor Augen haben, da ist Ihnen sicher die Formel Conditio sine qua non im Kopf. Also man fragt, ist die Tathandlung eine Bedingung, eine Gegebenheit, die, würde man sie hinwegdenken aus einem Geschehen, den Erfolg, also die schädliche Wirkung, den Erfolg des Delikts entfallen lassen würden. Man denkt sich sozusagen das Geschehen und aus dem Ablauf die Tathandlung weg. Das ist beim Unterlassen ja viel schwieriger, denn wenn Sie überlegen, hat ein Unterlassen in diesem empirischen Sinn überhaupt eine Kausalität? Die Kausalität liegt in der Handlung, und zwar in dem Fall in der Handlung der Anna selbst, in der Handlung der Anna, das ist die Mutter, und in der Handlung der Paula, also dem Opfer. Das heißt, das Unterlassen kann man, das ist nicht, das spielt in der Kausalität, im empirischen, im naturwissenschaftlichen Sinn, wenn Sie wollen, ja keine Rolle. Dennoch brauchen wir im Strafrecht so etwas wie diese Verantwortungszurechnung, also eine objektive Zurechnung. Und deswegen übersetzt man den Begriff der Kausalität, die beim Handlungsdelikt, also beim aktiven Tun, ganz klar fassbar ist. Man hat kein Verhalten, das weggedacht werden kann. Deswegen spricht man gleich von Quasi-Kausalität. Deswegen passt uns das so schön unter diesen Buchstaben. Q. Wenn die gebotene Handlung, also der umgekehrte Gedanke eigentlich, wenn die gebotene Handlung nicht hinzugedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Man muss also überlegen, wie wäre der Fall ausgegangen? Wie wäre der Fall ausgegangen, wenn der Bernhard geholfen hätte und im Fall wurde gesagt, Sachverständige stellen das fest, Paula hätte überlebt, wenn Bernhard erste Hilfe geleistet hätte.
Und für dieses Urteil, da stellt sich jetzt die Frage, wie sicher dieses Urteil gefällt werden kann, dass eben, wenn man die Handlung hinzudenkt, der Erfolg unterblieben wäre. Da ist es strittig, eben wie sicher dieses Urteil oder mit welcher Wahrscheinlichkeit dieses Urteil zu fällen ist. Ein Teil der Meinung, unter anderem auch die Rechtsprechung, verlangen da, dass die gebotene Handlung den Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit abgewendet hätte. Also es ist ein sehr hoher Maßstab. Daran wird zum Teil kritisiert, dass bei diesem Maßstab ein Unterlassen im medizinischen Bereich zum Beispiel nur sehr selten quasi kausal wäre, weil nur sehr selten man wirklich belegen kann, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Erfolg ausgeblieben wäre. Ein anderer Teil in der Literatur verlangt daher, dass die unterlassene Handlung die drohende Gefahr wesentlich vermindert hätte. Das wird damit begründet, dass Handlungspflichtige jede reale Rettungschance wahrzunehmen haben, auch wenn sie nur eben mit an Sicherheit grenzender Erfolgswahrscheinlichkeit hätte, sondern auch eine geringere Erfolgswahrscheinlichkeit. Der Umstand aber, dass die Handlung, die gesetzt werden sollte, das Risiko wesentlich vermindert hätte, die muss wiederum mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen.
Also wir haben jetzt zwei Maßstäbe, die vertreten werden, einmal herrschend und von der Rechtsprechung und einmal sozusagen die sogenannte Risikoerhöhungslehre gehört. Einmal verlangt man mit sozusagen eine Quasi-Kausalität, die vorliegen muss, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit muss die gebotene Handlung also erfolgsversprechend gewesen sein. Und die andere Teil der Lehre, Sie finden eine Auseinandersetzung übrigens auch im allgemeinen Teil Fuchs-Zerbes im Kapitel 36, sagt, es genügt, wenn die gebotene Handlung risikovermindernd wäre. Das ist tatsächlich gut nachvollziehbar bei medizinischen Fragestellungen, wo das sehr oft eine Rolle spielt. Ja? Ein Arzt oder jemand hat sozusagen eine bestimmte Heilmethode nicht angewendet. Wenn man jetzt sagen würde, wir verlangen immer eine gewisse Heilmethode nicht angewendet oder bestimmte Medikamente nicht gegeben, ja? Wir verlangen, dass dieses Medikament, diese Heilmethode mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geholfen hätte, das wird man in der Medizin kaum sagen können. Also jedenfalls bei etwas komplexeren Dingen wird man das nicht sagen können, bei etwas komplexeren Krankheiten. Aber es gibt auch eine andere Fallgruppe. Und ich denke jetzt insbesondere an Fälle, in denen das Handeln Dritter dazwischen kommt. Aber das Handeln Dritter, das man durchaus in eigener Verantwortung hat. Denken Sie an einen Terroranschlag beispielsweise. Begangen durch eine Person, die durchaus schon vorher der Polizei als Gefährder aufgefallen ist. Aber die Polizei, Nachrichtendienst, wer auch immer zuständig war, hat nicht alle Ermittlungsmaßnahmen, Gefährderansprachen, Meldungen an die Staatsanwaltschaft, also alle risikovermindernde Befugnisse ausgeübt, die dazu beigetragen hätten, Gefährdungen, die von einer Person ausgehen, herabzusetzen. Wenn dieser Terroranschlag erfolgreich ist, stellen Sie sich das vor, wir hatten ja so etwas schon in Österreich, nicht allzu oft, aber wir hatten es bereits. Wenn ein solcher Terroranschlag erfolgreich ist und die Polizisten hätten sozusagen eben nicht alles getan, was gesetzlich vorgesehen ist, um den Gefährder zurückzuhalten. Und sie haben irgendwie also eine Gefährderansprache verschoben, ein Monat. Wäre sie in einem Monat angesetzt gewesen, aber gerade in dem Monat, in dem eine Gefährderanspruch aufgeschoben worden ist, ist der Terrorist sozusagen dieser Gefährder losgerannt und hat geschossen. Diese Polizisten wären dann alle zumindest wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung haftbar. Weil man kann nicht sagen, dass der Risikozusammenhang in diesem Fall durchbrochen wäre, weil sie ja genau die Verantwortung für das Handeln andere Personen mittragen. Das heißt, man muss auf der Stufe der Kausalität schon aufpassen, um Verantwortungen nicht zu sehr abzuwälzen. Ich sage das jetzt bewusst so untechnisch. Aber es gibt eben die Fallgruppe, dass das Handeln dritter Personen dazukommt, also wo die Unterlassung nicht das Handeln einer anderen Person aufgehalten hat, obwohl es das hätte sollen. Und hier mit einer bloßen Risikoerhöhungstheorie zu arbeiten, geht wohl strafrechtlich zu weit. Also bei dieser Fallgruppe würde ich zurückhaltender argumentieren, was die Risikoerhöhungstheorie, also dieser herabgesetzte Wahrscheinlichkeitsmaßstab betrifft.
Ja, hier in unserem Fall sind wir aber bei der gewöhnlichen Fallgruppe, also der Bernhard kommt zu einer Gefahrensituation für eine Person, für die er Garantenstellung hat und handelt dann nicht, also unterlässt die Hilfe. Hier ist es also für die Quasi-Kausalität entscheidend, ob die Paula überlebt hätte, wenn der Bernhard erste Hilfe geleistet hätte. Und hier hat der Sachverständige oder die Sachverständige festgestellt, dass die Paula nicht gestorben wäre, wenn der Bernhard das gebotene Tun gesetzt hätte. Und zwar, also absolut stellt er das fest, eben nach beiden Meinungen, mit an Sicherheit ganz in der Wahrscheinlichkeit sogar und aber auch nach der anderen Meinung wäre das auch, weil seine Hilfe hätte dann, wenn sie sich abgewendet hätte, auf jeden Fall auch das Risiko vermindert. Also hier wäre der Bernhard quasi kausal. Und deshalb könnte sich bei Vorliegen aller anderen Voraussetzungen, insbesondere Vorsatz, den wir hier auch haben, eine Strafbarkeit des Bernhard wegen Mord durch Unterlassen ergeben.
Also ja, hier würden beide Ansichten zum selben Ergebnis führen, weil die mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit ohne weiteres zu finden ist in diesem Fall. Also beide Theorien, auch die sozusagen eine höhere Wahrscheinlichkeitsmaßstab, sichert grenzende Wahrscheinlichkeit verlangt, das würde hier wohl gut zu bejahen sein. Aber wie wäre das in einer anderen Konstellation?
Genau, also wenn die Sachverständige zum anderen Ergebnis kommt, dass die Paula auch bei Hilfeleistung gestorben wäre, dann wäre die Quasi-Kausalität zu verneinen. Der Tod der Paula könnte dann dem Bernhard nicht zugerechnet werden und eine Strafbarkeit wegen vollendeten Mord durch Unterlassen ist dann zu verneinen. Allerdings ist auch beim Unterlassen ein Versuch möglich, daher müsste man sich hier anschauen, ob der Bernhard nicht vielleicht für einen Versuch strafbar sein kann.
Ja, genau. Und weil Bernhard ja Vorsatz darauf hat, das ist ja, also er glaubt, ist bei uns vorgekommen im Fall, er glaubt, dass Paula sterben wird und das hat sich ja dann auch bewahrheitet. Also wenn sie jetzt, also mit diesem Glauben kann man sagen, er hat natürlich Vorsatz darauf, hält letztlich für möglich und findet sich damit ab, dass Paula sterben wird. Er hat also den vollen Tatentschluss und durch sein Untätigbleiben wird dieser Entschluss auch betätigt, also betätigt im übertragenen Sinn. Sein Entschluss wird sozusagen auch in äußeres Verhalten, ist gleich unterlassen, umgesetzt. Aber da der Tod, wie wir jetzt in der Fallvariante gehabt haben, auch unabhängig vom Unterlassen eingetreten wäre, handelt es sich um einen untauglichen Versuch, also Untauglichkeit der Handlung. Handlung diesenfalls eben in Form des Unterlassens, also des Untauglichkeit des Tatverhaltens. Und dann ist zu prüfen, liegt in dieser grundsätzlichen Untauglichkeit, ja, des Unterlassens, in einem weiteren Schritt wäre dann zu prüfen, ob der Versuch relativ untauglich ist oder absolut untauglich und damit Straflosigkeit vorliegt, § 15 Absatz 3. Aber you choice hat ergeben, es wurde bereits gewotet, dass es zur absoluten Untauglichkeit, also zur Untauglichkeit oder zu dem ganzen Problem 15 Absatz 3 eine eigene Folge gibt. Und deswegen kann ich hier einen Punkt machen und Sie verweisen auf diese entsprechende Folge.
Also bei der Falllösung bei Unterlassungsdelikten, die einen Erfolg verlangen, muss also stets die Quasi-Kausalität eingehend geprüft werden. Das betrifft einerseits alle unechten, also über § 2 strafbaren Unterlassungsdelikte, aber auch Erfolgsqualifikationen bei echten Unterlassungsdelikten, zum Beispiel den Eintritt des Todes beim Unterlassen der Hilfeleistung. Wenn die Quasi-Kausalität zu verneinen ist, dann kann sich eine Versuchsstrafbarkeit ergeben. Mitunter, aber hier ist die Untauglichkeit dann genauer zu prüfen.
Ja, das war's. Strafrechtsbegriffe von A bis Z. Q wie Quasi-Kausalität.